vollkommen leeren Kopf, sondern wir alle haben Jesus kennengelernt. Oder zumindest die meisten von uns. Wir wissen, wer er ist. Und deshalb machen wir mal so ein kleines lustiges Experiment. Mal sehen, ob das funktioniert. Und zwar rufen wir einfach mal Jesus ein paar von seinen genialen Eigenschaften zu, wer er ist. Und wir machen das einfach alphabetisch. Also ich sage immer den Buchstaben vom Alphabet, den wir nehmen. Und dann dürft ihr nachdenken, welches Adjektiv ihr kennt, was Jesus beschreibt mit dem Buchstaben. Also nehmen wir mal zum Beispiel A. Genau, allmächtig. Anbetungswürdig. So, Punkt. Ja, jetzt dann nehmen wir mal an, jetzt das B dran, ja. Bärenstark. Barmherzig. Begeisternd. Ja, genau, genau, so. Gut, ihr macht schon klasse mit. Ich merke, dass das funktioniert. Okay, Achtung, wir machen es jetzt los. Achtung, auf die Plätze und Jesus, du bist mit A. Halleluja. Auferstanden, halleluja. Du bist alles, Jesus. Allgegenwärtig, halleluja. Anwesend, Herr Jesus. Ja, du bist der Anfang und das Ende. Du bist alles, Jesus. Und mit B. Begeisternd. Sag's ruhig richtig laut. Halleluja. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Und Jesus, du bist D, wie durchschlagend genial. Jesus, du bist eh. Halleluja. Ewig. Einzigartig. Einmalig. Halleluja. Jesus, du bist K. Und Jesus, du bist M. Jesus, du bist Y. Halleluja, du verstehst Spaß. Halleluja, Amen und Amen. Super. Hey, ist das nicht klasse? Wollen wir das nächste Woche wieder machen? Super. Ja, es ist echt gut. Ich bin echt selbst gespannt, einfach mehrere Abende, mehrere Wochen, die wir damit verbringen, uns anzugucken, wer Jesus ist. Und es ist einfach eine total klasse Möglichkeit, dass wir unsere Freunde mitbringen, dass wir Leute einladen, die wir kennen, die wir treffen an der Uni, in der Schule, auf Arbeit. Aber ich denke, das wird eine Predigtreihe werden, über die wir uns nicht schämen müssen. Ja, es wird um das gehen, wofür wir stehen. Es geht um unseren Retter, unseren Meister. Das heißt, wenn ihr einfach eure Freunde mitbringen wollt, ich denke, das wird die nächste Mal wird das so attraktiv und so eigentlich auch auf dem Boden sein, ja, dass er selbst für Leute, die vom Glauben noch keine Ahnung haben, richtig genial sein wird. Ich werde heute nicht mit den Basics anfangen, ja. Ich werde nicht so anfangen, war Jesus Mensch oder war er Gott, sondern ich werde heute gleich mal so, ich hoffe, so eine richtige Kanonensalve loslassen, ja. Wer Jesus war. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, die ich, bevor ich so ein bisschen entdeckt habe, was sie eigentlich bedeutet, ja, ich eine der stinklangweiligsten Geschichten fand, ja. Und als ich plötzlich so ein bisschen den Schlüssel dazu entdeckt habe, um eigentlich zu verstehen, worum es geht, ja, eine der spannendsten geworden ist. Und die gucken wir uns heute zusammen an. Das ist die Geschichte der Verklärung von Jesus. Ja, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. In meiner Lutherbibel steht drin, die Verklärung Jesu. Ja, und als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mir so vorgestellt, die Verklärung Jesu, so Drogen genommen, ja, so verklärte Augen irgendwie so, nicht ganz gerade guckend, ja. Also was ist eine Verklärung Jesu? Ja, wer hat eine Ahnung, was die Verklärung Jesu ist? Gut, okay, gucken wir uns an. Wir gucken mal uns an, was passiert. Und nach 6 Tagen nahm Jesus Petrus und Jakobus und Johannes seinen Bruder mit und er führte sie abseits auf einen hohen Berg. Achtung, gleich wird er verklärt. Und er wurde vor ihnen, hier heißt es in der Elberfelder, umgestaltet, verklärt. Im Griechischen steht da das Wort Metamorpho. Also da kommt das Wort Metamorphose her. Weiß nicht, was du so eine, wenn du weißt, was eine Metamorphose ist, zum Beispiel so eine Raupe, die metamorphiert von einer Raupe in einen Schmetterling, ja. So, das ist hier mit Jesus passiert. Er hat sich umgestaltet, er ist umgewandelt, er ist metamorphiert geworden. Was das bedeutet, werden wir gleich sehen. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterhielten sich mit ihm, mit Jesus. Und Petrus sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten machen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Nächste Folie bitte. Und während Jesus noch redete, siehe da, da überschattete eine leuchtende Wolke die Jünger und Jesus. Und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, hört auf ihn. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und die fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herbei, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Als ich die Geschichte als junger Christ das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, meine Güte, so ein Durcheinander, da leuchtet eben einer und dann haben die Jünger Angst. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Ja. Und das liegt daran, dass wir mit den verschiedenen Bildern, die Matthäus hier benutzt, einfach nicht so richtiges anzufangen wissen, ja. Manchmal, wenn ich dir, man kann einfach manchmal so Sachen schlecht in Worte fassen. Und wenn du aber mit was Bekanntes, was kennst, ja, und ich sag dir das Wort, was du kennst, löst das in dir so gewisse Resonanzen aus, ja. Da sagst du, oh, ja, ja. Und ich sag das jemand anderem, der das nicht so kennt, nicht erlebt hat, ja. Und der steht da und sagt, ich kenne das Wort, ja, aber also zum Beispiel das Wort Prärie. Ja, ich habe in Amerika in Kansas City studiert und viele Herbste in der Prärie verbracht. Ja, und jetzt ist die beste Zeit in der Prärie. Es ist Herbst. Das heißt, da ist in der Prärie schönes Wetter, ungefähr so bis Mitte November. Es ist warm, es regnet nicht und es ist eigentlich so der Sommer, ja, Mittelamerikas. Und wenn du zu mir sagst Prärie, ja, da rieche ich so diesen Lehm und diese trockenen Blätter, die so langsam von den Blättern fallen und ich sehe so das Gras, wie das so vorweht, ja, und du sagst, eine Prärie kenne ich halt vom Indianerfilm, ja. Aber aber versteht ihr das so ein bisschen meine, was ich meine, ja, wenn ich so zum Beispiel so dir sage, Molteberries, ja, so, dann weiß Anja genauso, da läuft schon der Speichel runter, ja, was sagen wir, keine Ahnung, was das ist, ja, irgendwelche Beeren oder irgend sowas, ja. Du musst so ein bisschen dieses Gefühl haben, was in diesen Worten steht. Okay, dann gucken wir uns einfach mal an. Oder ich habe euch so ein bisschen, wie als Illustration, wie schwierig das ist, das zu verstehen, habe ich euch ein Bild mitgebracht. Meine Familie und ich, wir waren im Sommer in Norwegen, ja, da wo es die Moltebären gibt, ja. Und so sah das da aus, wo wir waren, richtig schick in Südnorwegen. Und dann vor kurzem habe ich jemanden aus der Jesusgemeinde getroffen und er hat gesagt, ja, wir waren auch in Norwegen auf einer anderen, woanders halt, ne? Und da hat er mir seine Bilder von seinem Handy gezeigt, ja, unter anderem das. Und dann das nächste auch. Das, so. Und dann bin ich nach Hause zu Nadja und habe gesagt, du weißt du was, der und der hat mir die Bilder gezeigt und das sah ganz anders aus, ja. Und sag so, na wie denn anders, ja. Dann habe ich dann nicht gedacht, ja irgendwie die Berge waren spitzer und steiler und alles war mehr und größer, ja. Und die sagt so, weiß nicht, ja, also bei uns waren die auch groß, ja. Ich sag so, nee, warte mal so, ja. Wenn du das Bild nicht siehst, ja, wenn du es nicht gesehen hast, ja, beschreib das mal mit einem Wort. So, und jetzt müssen wir uns vorstellen, genau dasselbe passiert in Matthäus. Zurück zu Matthäus, vielleicht können wir, oder ich glaube, es geht sogar vorwärts. Ja. Wir gucken einfach nochmal, was passiert. Also Jesus, doch. Das ist gut. Um euch zu zeigen, ja, dass mehr hinter der Geschichte steckt, als wir erwarten, ja, sehen wir, wenn wir Petrus lesen, was er über diesen Augenblick, über die Verklärung Jesu, ja, ein paar Jahre später sagt. Als er einen Brief schreibt, sagt er Folgendes über diese Begebenheit, die wir gerade gelesen haben. Denn wir haben euch die Macht und die Ankunft unseren Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe geworden sind. Ja, Achtung, es geht über dieselbe Stelle. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als er von der erhobenen Herrlichkeit eine solche Stimme von ihm erging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Ja? Und du denkst so, warte mal, Petrus, halt. Also ich kann mich erinnern, das Einzige, was da war, ist, da hat jemand geleuchtet und es kam eine Wolke. Ja. Und jetzt erzählst du mir, dass du die Macht und die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus gesehen hast. Also ich weiß nicht, was so mächtig an der Wolke ist. Ja. Da sagt Petrus, ja, weil du nicht weißt, was ich gemeint habe, als ich von der Wolke geredet habe. Ja. Und dieses Wort, die Ankunft, ja, ist es ein Wort, das ist so richtig so die pompöse Ankunft. Dieses Wort wird eigentlich nur verwendet, wenn der Kaiser in eine Stadt einzieht, ja, und der Kaiser, der kommt nicht inkognito, ja, der kommt nicht zu Fuß oder so, sondern der kommt mit Pomp und mit Glory und mit Posaunen und mit Trompeten, ja. Und das sagt Petrus, als wir ihn auf dem Berg gesehen haben, ja, da gab es ein Tätereté und ein Knall und ein Kabumm und wir haben Macht und Herrlichkeit gesehen, ja. Und er sagt, okay, Petrus, das musst du mir erklären, ja, was daran an dieser Wolke so mächtig und so herrlich war. Okay, jetzt gehen wir zurück zu Matthäus und gucken, was passiert ist. Als allererstes, ja, muss man sehen, Jesus ist mit den Leuten auf den Berg gegangen, ja, und das war nicht einfach nur so ein Hügel, das war nicht einfach nur mal, ich gehe mal in die Sächsische Schweiz mit euch, ja, gehe mal wandern, sondern wenn im Alten Testament, ja, jemand auf einen Berg gegangen ist, ist meistens da eine richtige knallharte Gottesbeziehung entstanden, ja, oder Gott hat was Außergewöhnliches gemacht. Wir sehen das zum Beispiel, als Gott die 10 Gebote gegeben hat, hat er Mose auf den Berg gerufen. Ja, vielleicht könnt ihr euch in die Geschichte erinnern, da gab es Blitze und Donner und keine Ahnung, allen möglichen Feuerwerk, was man einfach damals so zu bieten hatte auf dem Berg. 2. Mose Kapitel 14. Als Elia ja, seine Gottesbegegnung hatte, war er ebenfalls auf einem Berg, auf einem anderen Berg Horeb, aber ist egal, 1. Könige Kapitel 19. Ein Berg ist immer was Besonderes. Und dann passiert Folgendes. Die Verwandlung Jesus, was da passiert ist, das heißt, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und jetzt muss man sich das vorstellen, dass wenn wir Sonne hören, darfst du nicht an den Novemberhimmel in Deutschland denken, ja? Sonne kommt kaum durch, sondern Sonne musst du denken, mediterran, im Juli. Ja, das Ding das leuchtet, da ist es so richtig hell. Wer war für euch schon mal im Süden? Ja, wieder heran. Im Sommer, ja. Sommer im Süden heißt ordentlich Licht und ordentlich Sonne, ja. Und Sonne und Licht, ja, wird oft im Alten Testament als eine Beschreibung verwendet, weil die Leute einfach nicht wissen, wie sie es sagen sollen, wie sie es ausdrücken sollen, ja. Die haben keinen Begriff dafür, ja, für ein Stück von der gewaltigen Herrlichkeit Gottes. Ja, als Mose, könnt ihr euch daran erinnern, als Mose vom Berg zurückgekommen ist, was mit ihm passiert? Der leuchtete, ja, sein Angesicht leuchtete. Aber das war kein natürliches Licht, ja. Es ging nicht nur ums Licht, das da irgendwie so, ja, so ein bisschen Neon abgekriegt hat oder irgend sowas, ja. Dieses Leuchten war einfach ein Stück von der Glanz, von der Gewaltigkeit und von der Majestät Gottes, ja. Als die Israeliten in sein Gesicht reingeguckt haben, ja, da haben die nicht gesagt, oh, ist das cool, können wir Strom sparen, ja. Sondern da haben die reingeguckt und haben gesagt, das ist kein natürliches Licht, ja. Das ist etwas Übernatürliches, ja. Das ist etwas, die haben da reingeguckt und haben gesagt, wow, Mose, was ist das, ja. Das hat mit sich eine Qualität gebracht, die begeisternd war, ja. Und jetzt hat Jesus diese Qualität, ja. Und wenn es heißt, er wurde umgewandelt, heißt es eben nicht nur, dass wie bei Mose, der hat einfach das nur zurückreflektiert, ja. Mose ist in die Gegenwart Gottes reingetreten, so. Da hat die Sonne auf ihn geschienen und als er wieder zurückkam, ja, hat das wie beim Mond so ein Stück zurückgeleuchtet. Bei Jesus heißt es nicht, dass das zurückgeleuchtet ist, sondern er ist umgewandelt worden, sondern er selbst leuchtete. Das heißt, was Matthäus hier ein Stück sagen wollte, ist, dass Jesus ein Stück von der eigentlichen Sonne ist, ja, dass er selber leuchtet. Er selber ist nicht ein Stück, aber die Jünger haben es ja nicht gleich kapiert, die haben das gesehen, haben gedacht, irgendwie muss das Gott sein oder so, weil er hat diese Eigenschaft gehabt, sozusagen dieses Stück auszustrahlen, ja. Und als nächstes sehen wir dann auch seine Kleider, ja, wurden weiß wie das Licht, ja. Und das ist nicht einfach nur so, dass sie gesagt so, ey cool, Jesus, ey, das kannst ja durchsichtig, dein Umhang und so, ja. Sondern es ist einfach ein Stück, das ist eine Beschreibung, weil man keine Worte dafür fand, ja, wie genial Jesus ist. Dieses und die Leute damals haben das aber verstanden, weil sie die Allusion mitgekriegt haben. Dass so Kleider leuchten, kennen wir zum Beispiel aus Daniel Kapitel 7, Vers 9. Habe ich es euch, glaube ich, mitgebracht? Mal gucken, ist es dabei? Martin, schau mal. Noch eins weiter? Nee, gut, habe ich nicht. Müsst ihr mir glauben. Daniel 7, Vers 9, haben wir es da, okay. Da heißt es, ich schaute, also Daniel hat geguckt, bis Throne aufgestellt wurden und siehe, einer, der alt war an Tagen, sich setzte, sein Gewand war weiß wie Schnee. Ja? Das heißt, es ist so Gott zeigt sich und er hat ein Gewand und es ist weiß wie Schnee und es ist so diese Symbolsprache für diese Reinheit und für diese Faszination und das Übernatürliche an Gott. Und das ist es, was Petrus und die anderen drei Jünger sehen. Und sie sehen das und sie gucken das an, ja. Und Petrus antwortet und sagt gleich als allererstes zu Jesus, Jesus, es ist so gut, dass du hier bist, dass wir hier sind, ja. Lass mich gleich mal drei Hütten bauen. Ach nee, dann kommt ja noch Elia und Mose, ja. Also die zwei, die leuchten auch, weil sie auch aus der Gegenwart Gottes kommen. Aber Petrus ist so fasziniert, dass er sagt, wow, ist das klasse, es ist gut, dass wir hier sind, ja. Lass mich drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Elia und eine für Mose. Und vielleicht kann mal einer da hinten die Tür zumachen. Da muss ich nicht immer gucken, wie die Leute zum Tanzen gehen oder kommen. Irgendeiner auf dem letzten Platz, vielen Dank. So. Und jetzt sagst du natürlich, Mensch, hat der Petrus ja wieder mal seinen Mund ein bisschen zu voll genommen, ja, denn er wird gleich zurechtgewiesen mit einer Stimme aus einer Wolke, ja, so typisch Petrus, ja, sagt Sachen ohne nachzudenken. Okay, was hättest denn du gesagt, ja, wenn du mit Jesus auf dem Berg bist, ja, und plötzlich leuchtet er, ja, und du siehst die gewaltige Herrlichkeit Gottes und Elia und Mose stehen plötzlich neben ihm, ja. Was hättest denn du gesagt? So schlecht war Petrus gar nicht, ja. Dieses, es ist gut, dass wir hier sind, ja. Es ist ein Ausdruck dafür, dass er ein Stück von der Herrlichkeit von Jesus gesehen hat, ja. Dass er ein Stück davon gesehen hat, wer Jesus eigentlich ist. Dass seine Größe und seine Majestät und seine Herrlichkeit, die durch seine Menschwerdung verborgen worden sind, ja, haben die Jünger in diesem Augenblick für ein paar Sekunden oder Minuten in gewisser Weise zu einem gewissen Grade angucken können. Und Petrus sagt, Jesus, das ist so gut, ja, lass uns hier bleiben. Und es ist nicht schlecht, das zu sagen, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, ja, wenn dieser Lobpreis, ja, ich sage ja zu dir, ja, manchmal weiß nicht, wer es von euch gespürt hat, ja, ich habe so ein Stück davon gespürt, ich sage ja zu dir, plötzlich habe ich nur so ein kleines Mini-Bisschen, so hat sich mein Herz bewegt, ja, und man hat so ein bisschen von der Gegenwart Gottes gespürt und ich habe einfach nur gedacht, jetzt weiter, Jesus, nicht weitermachen, so bleiben, ja, noch 2 Stunden mindestens, bitte, ja. Und so ging das Petrus, ja, auf eine viel gewaltigere Art und Weise, ja, der hat Jesus gesehen und hat gesagt, oh, Jesus, es ist so gut, dass wir hier sind. Lass es so bleiben, ja. Lass die Zeit nie vergehen. So ist es schön, ja. Ich baue dir 3 Hütten. Mit diesen Hütten, ich mach's mal ein bisschen, damit wir heute noch fertig sind, hat wahrscheinlich damit was zu tun, dass es jüdische Feste gab. Und es gab das sogenannte Laubhüttenfest. Und beim Laubhüttenfest, was man da gefeiert hat, ist sowohl, dass die Israeliten durch die Wüste gezogen sind, aber das Laubhüttenfest hatte auch so eine Endzeiterwartung. Ja, in dem Laubhüttenfest hat man irgendwie erwartet, dass Gott nochmal so richtig kommt zu seinem jüdischen Volk und dass in gewisser Weise so die Endzeit anbricht, so kabumm, so mal was ganz anderes, was ganz Neues macht. Ja, und diese 2 Leute, ja, nämlich Mose und Elia, stehen wie kein anderer im Alten Testament für die Endzeit, für dafür, dass Gott mal was ganz Neues macht, ja. Mose steht so als Prototyp in 5. Mose Kapitel 18 dafür, er sagt, pass mal auf, der Herr wird einen Propheten wie mich auf sozusagen unter euch bringen, der wird meine Worte sagen und er wird so sein wie ich unter euch. Und bei Elia haben wir sowas Ähnliches, da heißt es in Maleachi Kapitel 3 und 4, je nachdem, welche englische oder deutsche Bibel du liest, jedenfalls ganz zum Schluss, bevor Gott wiederkommt, werde ich Elia, meinen Propheten, schicken. Ja. Und jetzt taucht Elia und Mose auf. Das ist so gewaltig, das ist wie wenn es bei dir irgendwann mal klingelt in deiner Studentenbudentür, ja. Und du gehst raus, machst die Tür auf, erwartest nichts weiter, ja. Und es steht die Bundeskanzlerin Angela Merkel, ja. Und der Rest der G7-Präsidenten vor deiner Tür, ja. Und du denkst, meine Güte, ja, die kommen nicht zum Kaffee trinken, ja. Irgendwas Außergewöhnliches muss passiert sein, ja. Dass die G7, ja, Putin ist ja ausgeladen worden, ist ja nicht mehr G8, ja. Dass die G7 bei mir an meiner Tür stehen. Was Außergewöhnliches muss passieren. Und genauso ist es hier, ja. Wenn Mose und Elia auftauchen, ja. Das hat es ja noch nie gegeben, ja. Da muss irgendwas, so ein richtiges Donnerblitzlichtgewitter losgetreten worden sein, ja. Und genau das ist passiert. Die beiden zeigen an, dass die Endzeit angebrochen ist und dass der Messias da ist, ja. Und Petrus sieht das und sagt so, lasst uns das mal feiern, lasst uns feiern, dass die Endzeit da ist. Jesus, so klasse, du musst nichts machen, bleib einfach da, ja, und ich hole einfach so ein bisschen Zeugs und dann bauen wir schöne Hütten, ja, für dich, von Elia und für den Mose, ja. Und dann kommt natürlich die Wolke und sagt, Petrus, ja, zu viel geredet, zu wenig nachgedacht. Und was die Wolke nicht sagt, die sagt nicht zu Petrus, Mensch, Petrus, du hast ja gar keine Ahnung, das ist überhaupt nicht die Endzeit, ja? Nein, sagt sie nicht. Sagt auch nicht, Mensch, Petrus, warum willst du hier bleiben? Nein, sie widerspricht Petrus in folgender Sache, dass Petrus gesagt hat, na, bauen wir eine Hütte, gleiche Größe, gleicher Eingang, für dich, Jesus, für Elia und für den Mosetyp, ja? Alles so 3 nebeneinander. Weil den Fehler, den Petrus gemacht hat, ist, dass er gesagt hat, Jesus, du bist so klasse, du bist ja wie Mose und Elia.
Er hat Jesus auf eine Stufe gestellt, ja, mit Leuten, die schon ziemlich weit oben waren, ja, aber hat nicht bedacht, ja, dass Jesus eigentlich nicht wirklich zu vergleichen ist mit den zwei großen Heldentypen aus dem Alten Testament. Und das ist wirklich eine interessante Geschichte, weil die Jünger, die merken so nach und nach, die lernen eigentlich erst so nach und nach, wer Jesus ist. Wir sind ja in Matthäus Kapitel 17. Und nur in ein Kapitel vorher, ja, wenn du zu Hause nochmal nachliest, einfach ein Stück zurückblätterst, ja, wirst du eine ähnliche Geschichte lesen, wo Petrus gerade so ein bisschen merkt, wer Jesus ist. Jesus fordert ihn heraus und sagt, Mensch, Petrus, sag mal so, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und da sagt Petrus, na ja, die einen sagen, ja, das ist der Teufel, und die anderen dies und die anderen das. Und sagt Petrus, aber was sagst du, wer ich bin, ja? Und Petrus diesmal, ja, will nicht zu kurz kommen, sondern sagt, du bist der Messias, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, ja, richtig weit hoch. Und Jesus sagt so, nein, nein, nicht so hoch, ja, und er sagt so, klasse, Petrus, ja. Also hat ziemlich weit hoch geschossen, ja, gar nicht so übel. Und dann aber, als es darum ging, dass als Jesus gesagt hat, aber der Sohn des Menschen wird verraten werden, ja, und sterben in Jerusalem, da schießt Petrus nochmal eins oben drüber und sagt so, das ist unter deiner Würde, Jesus, das darfst du nicht machen. Ja. Und da widerspricht ihm Jesus, weil er hat einfach zu hoch angesetzt. Ja. Es muss irgendwie vereinbar sein, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist und gleichzeitig am Kreuz stirbt. Jetzt hat sich Petrus gesagt, den Fehler mache ich nicht nochmal. Und als er jetzt Jesus sieht, ja, sagt er, oh, Jesus, so klasse, ja. Okay, das letzte Mal war es zu hoch. Machen wir mal irgendwo so in der Mitte, ja. Du bist ja so klasse, ja, wie die anderen drei. Und diesmal zu niedrig geschossen, ja. Diesmal nicht hoch genug. Jetzt kommt die Stimme aus der Wolke. Und das ist ja auch ganz interessant, ja. Ihr müsst euch mal gucken. Hier heißt es im Text, haben wir den Text nochmal? Es kam eine leuchtende Wolke. Das ist ein Widerspruch in sich. Wer hat schon mal eine leuchtende Wolke gesehen? Eine Wolke macht, wo? Die, wo? Okay, eine angeleuchtete. Aber die Wolke wird nicht angeleuchtet, die Wolke glüht. Die Wolke leuchtet selbst, ja. Das heißt, hier haben wir das interessante Phänomen, dass im November in Deutschland, ja, zu viele von diesen dunklen Wolken kommen, ja. Wir bräuchten mehr wie von die aus der Mose-Geschichte, ja. Wir bräuchten mehr Wolken, die selber leuchten. Und hier hast du so eine klasse Wolke, ja, die leuchtet von selbst. Das heißt, hier ist natürlich auch wieder dieses Übernatürliche drin. Dass hier kommt Gott selber, Gott der Vater kommt in seiner Herrlichkeit, überschattet die Leute und dann kommt die Stimme und spricht. Dies ist mein geliebter Sohn. Ja, nicht nur einer von denen, sondern er ist ein geliebter Sohn. Ich habe mein Wohlgefallen an ihm. Hört auf ihn. Was das bedeutet, werden wir gleich sehen. Ich will euch nur ein bisschen dafür sensibilisieren, was passiert ist. Ja, wenn Gott aus der Wolke spricht, ist das bestimmt nicht so, wie das in den Hollywood-Filmen immer dargestellt wird. Ja, da ist das so, da sitzen die Jünger da so rum, ja, und dann kommt sowas, und dann kommst du aus einer Wolke so ein bisschen unverständlich, das ist mein geliebter Sohn, das muss ich auch sagen. Ja, und dann gucken die Jünger so, war irgendwas? Hast du was gehört so? Ja, ich bin mir nicht so richtig klar, muss irgendwas gewesen sein. Wenn Gott aus einer leuchtenden Wolke spricht, ja, wie viel Dezibel haben wir da, ja? Ich weiß es nicht, ja, aber man muss sich das ein bisschen anders vorstellen als wie so, das ist mein Jesus, ja. Ich kann mir vorstellen, ja, da hat es so richtig gedonnert und gekracht aus der Wolke, ja. Und die Jünger fallen ordentlich zu Boden mit Gesicht nach unten, ja. So, und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was es denn bedeutet. Dieses mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, hört auf ihn. Denn diese drei Komponente, geliebter Sohn, Wohlgefallen und hört auf ihn, sind Zitate aus dem Alten Testament, sind Zitate aus Höhepunkten des Alten Testaments, die jetzt auf Jesus bezogen werden. Und das erste, dies ist mein geliebter Sohn, kommt aus Psalm 2. Den habe ich euch mitgebracht. Jetzt gucken wir mal hier im Psalm 2, was da passiert. Da geht nämlich Folgendes. Warum toben die Nationen? Also warum rebellieren die gegen Gott? Und warum denken stolz die Völker? Es treten auf die Könige der Erde und die Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Also der Psalm spricht hier so davon, dass die Menschen mal so richtig gegen Gott rebellieren und sagen so, du hast uns gar nichts zu sagen, wir machen unser eigenes Ding. Und dann sagt Gott, also er beschreibt die erstmal, er sagt, lasst uns zerstreißen ihre Bande, von uns werfen ihre Stricke. Und jetzt heißt kommt Folgendes, der im Himmel thront, der lacht, der Herr spottet über sie. Und dann spricht er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut erschreckt er sie und dann sagt er, habe ich doch meinen König eingeweiht auf Zion, meinem heiligen Berg, lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Das heißt, was der Psalm mir sagt ist, hier gibt es jemanden, der behauptet in dem Psalm zu sagen, Gott hat zu mir gesprochen, hat gesagt, du bist mein Sohn und ich gebe dir die Königswürde. Achtung, kommt nämlich als nächstes, geht der Psalm gleich weiter, guck mal, was der Sohn sagt. Also Gott, der Vater, sagt zu dem Sohn, fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben. Ich will zu deinem Besitz die Enden der Erde machen, mit einem eisernen Stab wirst du sie zu schmettern, wie Töpfergeschirr sie zu schmeißen. Und deshalb kommt die Anforderung, deshalb dient dem Herrn mit Furcht, jauchzt mit Zittern, küsst den Sohn, dass er nicht zürnt und ihr umkommt auf dem Weg, etc., etc., etc. Das heißt, was ist das Bild des Sohnes aus Psalm 2? Stell dir mal vor, was für eine Art von Sohn ist das? Was für einem Sohn reden wir hier? Ja, es ist ein Königssohn, ja, es ist nicht so ein kleines Babylein, auch ein Söhnchen ist mir gegeben, ist dann niedlich. Der Sohn im Psalm 2 ist der Weltenherrscher, ja. Der Sohn im Psalm 2 ist derjenige, der den eisernen Stab in seiner Hand hält und sagt, wenn die Nationen mir nicht dienen, werde ich sie zerschmettern mit eisernem Stab, ja. Das ist der Sohn aus Psalm 2. Und das ist, was die Wolke über Jesus sagt, als sie kommt. Sie sagt, das ist mein Sohn, mein Geliebter. So, Achtung, jetzt wird es gleich interessant. Woher kommt dieses Wort, an ihm habe ich mein Wohlgefallen? Wo haben wir das schon mal gehört? Aus Jesaja 42. Und in Jesaja 42 haben wir ein ganz anderes Bild. Da haben wir, ich habe es euch auch mitgebracht, Folgendes, da heißt es, siehe, mein Diener. Ah, jetzt kommt kein mächtiger Sohn, der zerschmettert die Nation, sondern hier kommt jemand, der dient. Mein Diener, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Nationen herausbringen, er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben, er wird die Stimme nicht hören lassen auf der Straße, das heißt, er wird sich nicht beschweren, wenn man ihm Missgunst macht und er wird so sanftmütig sein, er wird so lieb sein, er wird zu den Leuten kommen, die wie ein zerknicktes Rohr, ja, psychisch labil sind und keine Hoffnung mehr haben und er wird das geknickte Rohr nicht umbrechen wie jemand, so der mit einem eisernen Stab reindrischt, ja, sondern er wird kommen und wird das zerknickte Rohr aufbrechen und sagen, Heilung. Und dann steht das Rohr wieder da, ja. Und er wird den glimmenden Docht, ja, wenn jemand kaum noch Glauben hat, ja, kaum noch vor Gott besteht, wird er nehmen und wird sanftmütig zu ihm kommen und sagen, und es wird entfachen, ja. Das ist jetzt derjenige, der mein Wohlgefallen hat, ja. Und jetzt sozusagen, sehen wir schon, was beides sozusagen, die Stimme sagt über Jesus diese beiden Dinge. Er ist der mächtige Herrscher und er ist der Diener, der sanftmütig zu seinem Volk kommt und seinem Volk Gutes tut. Nummer 3, hört auf ihn. Das kommt aus 5. Mose Kapitel 18, Vers 15 bis 18. Ist das noch irgendwie spannend? Lernt ihr irgendwas? Gut, okay. 5. Mose 18 passiert Folgendes. Hier sagt Mose zum Volk, Gott sagt, einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder stehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen, also zum Volk, alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft einfordern. Da fehlt was, geht's noch weiter? Nee, okay.
Ich habe euch zwei Verse verschmut, ja. Also wenn ihr selber in eure Bibel mal zurücklest und vom Vers 15 liest, da steht noch was da, was ich da nicht auf der Folie habe. Da steht, ein Propheten wie dich will ich erst ihrer Mitte hervorstehen lassen. Ihn hört oder hört auf ihn. Und dann geht's hier so weiter, wie ich das euch aufgeschrieben habe. Das heißt, die dritte Person oder die dritte Charaktereigenschaft, ja, die Wolke über Jesus ausspricht, ist, das ist der Prophet aus 5. Mose Kapitel 18. Ihn sollst du hören. Er wird meine Worte reden. Und wenn jemand die Worte dieses Propheten nicht hört, werde ich zu ihm kommen und Rechenschaft fordern und sagen, Herr mit dir, warum hast du nicht gehorcht? Ja? So. Das heißt, was wir hier in Matthäus Kapitel 17 haben, ist, wir haben, man nennt das eine sogenannte Amalgierung, eine Zusammen, wisst ihr, was ein Amalgat ist? Wer hat ein Amalgat in seinem Mund? Das sind sozusagen, das sind die Löcherfüllungen, ja, ich habe ziemlich viele davon. Ein Amalgat ist sozusagen, was der Zahnarzt da zusammenmischt. Hat jemand Ahnung von Zahnarztzeugs? Was ist denn da drin alles? Kupfer, Zink und irgendwelche Sachen? Weiß irgendjemand noch, was da drin ist? Ist so eine Legierung, ist so eine Mischung, ja? Und hier ist es keine Mischung aus Zink, Kupfer und sonstigen Sachen, sondern hier ist eine Mischung aus Bibelstellen, ja, um zu zeigen, wer Jesus ist. Und die Mischung beschreibt ihn als erstens der gewaltige, mächtige König aus Psalm 2, der wie mit dem eisernen Stab die Nationen geerbt hat und dessen die Nationen im Untertan sind. Und das zweite Stück von dem Puzzlestück, ja, wer Jesus ist, ist, er ist der Diener, er ist der Sanftmütige, der für sein Volk kommt und seinem Volk dient und den Glauben anfacht und bewahrt und es erlöst. Und das dritte Puzzlestück ist erst der Prophet, der sagen wird, pass mal auf, mein lieber Freund, da geht's lang. Auf die Plätze, fertig, los. Und jetzt wird's interessant. Jesus ist nicht nur eins von den dreien. Du kannst wählen, welchen Jesus du haben willst. Jesus ist alles drei zusammen. Und wenn du den echten Jesus haben willst, musst du ihn so nehmen, wie er ist. Herrscher, sanftmütiger Kuschler und derjenige, der dir sagt, pass mal auf, mein Freund, da geht's lang. Er ist alles dreist. So, und jetzt kommt noch das Highlight. Jetzt kommt das Schönste von der ganzen Geschichte in mein, wie ich das sehe. Als diese Wolke da spricht, ja, passiert das, was fast überall, oder was über immer im Alten Testament passiert, ja, wenn Leute eine Gottesbegegnung haben. Da stehst du nicht mehr da und sagst, oh, das ist ja interessant, das ist ja toll, ja. Das Ding ist so überwältigend gut, ja. Ich mach's jetzt nicht vor. Dass diejenigen, die das erleben, ja, die fallen kaboom mit dem Angesicht auf den Boden, ja. Es ist zu viel des Guten. Es ist zu viel der überwältigenden Majestät. Und jetzt passiert, plötzlich kommt was ganz Tolles, was das Bild von Jesus sozusagen abrundet, ja. In dieser Wucht, in dieser Gottesfülle, in diesem Glanz, ja, hätte Jesus ja Folgendes sagen können, ja. Die Jünger liegen alle auf dem Boden, ja. Keiner steht mehr, weil du auch vor dem König nämlich nicht mehr stehst in seinem Angesicht, sondern du liegst auf dem Boden vor ihm, wenn er seine Majestät zeigst, du unterwirfst dich ihm, ja. Und jetzt hätte Jesus sagen können, als die Wolke weg war, Petrus, was habe ich dir gesagt? Ja? Los, aufstehen, Holz sammeln. Johannes, Essen holen. Jakobus, mich vom Berg runtertragen. 1, 2, 3, los. Ja? Aber jetzt kommt das schöne Bild, ja. Die Jünger, die liegen auf dem Boden, ja. Und jetzt, das heißt, Jesus berührte sie, ja. Der hat nicht zu Petrus gesagt, ey, Petrus, fauler Sack hier mal, ja. Sondern er hat sie berührt, ja. Das ist so ein Bild von der Sanftmut, ja. Sagt so, Petrus, ja, keine Angst, steh auf. Und steh auf, ja, heißt nicht, du musst dieses Bild im Hintergrund haben. Steh auf heißt nicht, du alter Sack, ja, was machst du da auf dem Boden? Hopp, 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 fleißiger Deutscher, ja, nimm dir von denen mal ein Vorbild. Sondern steh auf ist ja die Sache, du stehst in der Angesicht des Königs nicht auf, du bleibst liegen. Und Jesus tröstet ihn und sagt, aber ich habe dich erhöht, du darfst stehen in meiner Gegenwart. Ja, steh auf, ich mache dich zum Freund, ich mache dich zum Kameraden, ich mache dich zu jemandem, ja, in dessen Gegenwart du vor mir stehen kannst. Und das rundet dieses Bild
von Jesus einfach ab. Er ist derjenige, der mit eisernem Stab die Nationen zerbricht. Er ist der souveräne Herrscher. Ich weiß nicht, ob du wusstest, dass Jesus der souveräne Herrscher ist, ja? Auch wenn die Nationen ihn ablehnen, auch wenn sie ihn rebellieren, ja? Er ist derjenige, der die Weltgeschichte in seiner Hand hat. Er ist der Diener, der dich erlöst hat, der kommt und dich mit dir kuschelt, ja? Und wenn du denkst, ich glaube, ich versorge, ich glaube, ich halte nicht durch, ist er derjenige, der sagt, du schaffst das. Ich bin da, ich bin bei dir. Er ist der Prophet, der dir sagt, pass mal auf, mein Freundchen, so nicht länger. Ab heute geht's da lang, ja. Und er ist derjenige, der dich befähigt, in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart seiner Majestät aufzustehen und sagen, komm, Petrus, steh auf, keine Angst, fürchte dich nicht, guck mich an, ich habe dich erlöst. Ist das nicht ein klasse Bild davon, wer Jesus ist? Jetzt kommt es natürlich, kommen wir ins Jahr 2014. Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Ich habe es so ein bisschen schon angedeutet, ja, die Lektion des Ganzen ist, du kannst bei Jesus nicht wählen. Du kannst nicht zu Jesus kommen und sagen, pass mal auf, Jesus, so dieses Ganze mir in mein Leben reinreden, was ich zu tun und zu lassen habe, das passt mir einfach nicht, ja. Ich will einfach nur mit dir kuscheln, ja, in mein Leben so weiterleben, wie ich will, ja. Ich weiß, so bist du, bist mein Jesus würde mir nie wehtun, er würde mir nie Vorschriften machen, nein, mein Jesus ist immer nur lieb und kuschelig, ja. Ich habe mal in einer Gemeinde gepredigt darüber, über die Erwartungen, die Gott an uns hat, wie wir unsere Sexualität leben. Ja? Danach kam jemand mit einem ausgedruckten Blatt zu mir und sagt mal, guck mal hier, ne? Lies mal, was die evangelische Kirche darüber sagt, über Leute, die Vorschriften im Leben machen, wie sie ihr Leben leben sollen. Ja? Und da stand ein Punkt, stand da, Kennzeichen einer Sekte. Einer von 5 Punkten war, sie sagen dir, wie Gott Sexualität leben soll. Ja, wo ich mir sage, also ich weiß nicht, da steht so viel drin in der Bibel, ja. Ich weiß nicht, ob man da eine Sekte ist, ja, aber das ist so diese Einstellung, ich kann wählen, welchen Jesus ich haben will, ja. Ich wähle den Kuschel-Jesus, ja. Immer lieb zu mir. Er sagt mir nie ein böses Wort, ja. Er wird nie die Stimme mit mir erheben. Er ist mein Kuschel-Jesus. Er ist dafür da, dass es mir immer gut geht, dass meine Seele immer gestreichelt wird. Ja, ist er, macht er. Aber er ist gleichzeitig derjenige, ja, der den eisernen Stab in seiner Hand hält und er sagt, wer rebelliert, ja, und mein Gnadenangebot nicht annimmt, ja, der wird zerbrochen werden unter meinem eisernen Faust, ja. Das ist ein korrektes Bild davon, wer Jesus ist, ja. Du kannst nicht nur das Kuschelfleischer-Handtuch wählen. Und es ist auch nicht richtig, ja, Jesus immer nur als denjenigen zu sehen, der immer nur rumkommandiert, der immer nur sagt, oh, seine Last ist so schwer, jede Seite von der Bibel, ja, es tut dies, tut das, ja, überhaupt keine Freiheit mehr, ja. So ist Jesus auch nicht, ja. Jesus ist der Kuschler. Jesus liebt es, zu dir zu kommen, ja. Er liebt es frühmorgens, wenn du aufstehst, ja, dich zu umarmen und zu sagen, ich bin hier, wollen wir ein bisschen kuscheln, wollen wir ein bisschen eine gute Zeit miteinander haben, ich liebe dich, ja. Das ist er, ja. Und in dem Augenblick, ja, wo du Schwierigkeiten im Leben hast, ja, musst du nicht zu Jesus kommen und sagen, oh, deine Last ist so schwer, ich schaff sie fast nicht. In dem Augenblick ist er der Kuschel-Jesus. In dem Augenblick trägt er dich, ja. Und er ist aber auch derjenige, der dir glasklar sagt, pass auf, das bin ich und das ist mein Weg, mir nachzufolgen. Und wenn du es nicht machst, ich garantiere dir, du wirst dich nicht vorbeischlingeln können, sondern Gott wird kommen und dich zur Rechenschaft fordern. Und er ist der Jesus, ja, der dich nicht am Boden lässt, sondern der dich aufhebt und sagt, du kannst Gott begegnen mit einem erhobenen Angesicht. Du musst nicht in meine Gegenwart kriechen wie ein unwürdiger Wurm, sondern ich habe dich durch dessen, wer ich bin, hochgehoben. Und wenn du zum Gott, dem Vater kommst, ja, zu seiner herrlichen und exzellenten Majestät, wie Petrus ihn beschreibt, dann kannst du kommen mit erhobenem Angesicht und hat gesagt, dein Sohn hat gesagt, steh auf, hier bin ich, aber Vater, ich brauche dich. Das ist Jesus. Und jetzt bin ich eigentlich schon so ein bisschen fast am Ende, vielleicht können einfach mal die Band nach vorn kommen. Und ich denke, wir sollten einfach heute Abend auf dieses Bild reagieren. Ich weiß, du hast die leuchtende Wolke nicht selber gelesen und nicht selber gesehen. Aber Petrus sagt, wir haben euch keine Fabeln erzählt. Wir haben uns nichts ausgedacht, sondern wir waren Augenzeugen seiner Herrlichkeit. Das heißt, wir haben hier in Matthäus einen Augenzeugenbericht. Und Petrus erwartet von dir, dass du diesem Augenzeugenbericht glaubst, dass du sagst, so ist Jesus und dass du darauf reagierst. Und ich finde, wir sollten heute Abend einfach darauf reagieren. Und du kannst einfach mal in deinem Leben überlegen und kannst dich fragen, in welchem Aspekt deiner Beziehung brauchst du mehr von dem Jesus aus Matthäus 17? In welchem Aspekt deines Lebens hast du nur daran gedacht, oh, mein Kuschel-Jesus, und noch nie bist du darauf eingegangen, dass Jesus Ansprüche auf dein Leben hat, gerechte Ansprüche, und zu dir sagt, ich möchte, dass du so lebst, wie es mir wohlgefällig ist. Oder wo hast du einfach vielleicht so ein Bild von einem zu harten Jesus, der ständig nur Anforderungen an dich macht, und du hast einfach heute davon gehört, wie lieb und wie kuschelig er ist. Und du sagst einfach, pass auf, Jesus, ich möchte, ich brauche es, ich brauche mehr Zeit in den nächsten Monaten, wo ich einfach merke, hab mich lieb. Wenn du das bist, wenn du einfach so ein Stück in deiner Seele merkst, ich brauche ein Stück mehr von dem Jesus. Ich brauche ein Stück mehr davon zu sehen, dass er der Weltenbeherrscher ist. Dann nutz einfach die nächsten 5 Minuten. Wo die Band hier vorne spielt und sprich einfach mit diesem Jesus und sag, Jesus, ich will mein Bild gerade rücken, ich will es komplementieren, ich will die richtige Mischung davon haben, wer du bist. Und dann rede mit deinem Herrn, mit deinem Retter, mit deinem Liebhaber, mit deinem Erlöser.